aufpassen.
Die erste Folge im neuen Jahr.
Hallo Andreas.
Und in unserer Mitte sitzt die Ola, die Alexandra. Die habt ihr auch in der letzten Folge schon gehört. Und warum sitzt du bei uns in der Mitte, Alex?
Also erstmal herzlich willkommen. Schön, dass
herzlich,
du hier bist.
Herzlich willkommen an euch. Schön, dass ihr hier seid.
Du übernimmst jetzt den Business What the Fuck Podcast.
Ich übernehme nichts, sondern ihr habt mich dazu eingeladen, Teil von dem Ganzen zu werden. Und ich habe gesagt, ja, ich will. Und jetzt sind wir, wir haben noch nicht geheiratet offiziell, das darf man ja nicht. Also so Dreier heiraten darf man ja nicht machen, aber so Business What the Fuck mäßig irgendwie schon.
Okay, aber über was? Ja, erstens einmal, ich bin total happy, dass du jetzt fixer Bestandteil dieses Podcasts bist.
Ich bin happier.
Weil nämlich, wir haben dich ja kennengelernt, wir haben das schon in einer alten Folge mal besprochen, vor vielen, vielen Jahren bin ich mal auf dein LinkedIn-Profil, über dein LinkedIn-Profil gestolpert und ich kann mich daran erinnern, wie ich so das Bedürfnis gehabt habe, mich mit dir zu vernetzen, um dein ExpertInnenwissen anzuzapfen und habe gedacht, na, aber wir sind da überhaupt nicht, also da sind wir noch Jahre davon entfernt, dass ich mit so einer Person in Kontakt treten kann.
Ich habe so gut gefaked.
Ja, und jetzt, und um diese Minderwertigkeitskomplexe dann zu kompensieren und zu überkommen, haben wir einen Plan geschmiedet, dich in den Podcast zu holen.
Ja, und wir haben so einen halben Plan, wie es mit Business What the Fuck weitergehen soll, oder?
Wie?
Wir reden einfach über Business und sagen immer wieder What the Fuck.
Genau, weil wir einfach so versuchen, uns ins Businessdenken rein zu
What the Fuck. Naja, Moment, also wir versuchen es ja nicht, wir müssen ja eigentlich, weil wir haben ja alle Businesses und unterschiedliche Projekte. Und
erzähl mir, was dein Business ist vielleicht.
Mein Business.
Ganz kurz.
Boah, jetzt Elevator.
Redet weiter, wir unterbrechen überhaupt nichts.
Was machst du denn?
Das Fenster auf, sonst wird mir zu warm.
In zwei Sätzen. Geht das schon?
Elevator Pitch. Also, ich habe den Wiener Flaneur gegründet vor 1,5 Jahren.
Eine und Zeitung?
Ein lokaljournalistisches Projekt, das in Print erscheint und in Video-Audio-Form irgendwann mal in Zukunft und als Newsletter, als wöchentlicher Newsletter.
Wo kann man sich anmelden?
Auf wienerflaneur.com und direkt auf der Homepage erscheint dann so ein kleiner Banner, da kann man sich eintragen. Man kann sich auch jederzeit abmelden, wenn man keine Lust hat, aber der Newsletter ist so toll, ich glaube, bitte gebt ihm eine Chance. Nee, aber genau, das ist das Hauptprojekt und ich werde mich jetzt diesem Projekt wieder voll widmen, weil ich bin wieder back into the selbstständigen Welt.
Aber wo warst du vorher?
Willkommen zurück.
Ich war im Teilzeitgleitmodell irgendwie so. Man sagt ja oft, man möchte gerne...
Teilzeitgleitmodell. Dieses Wort ist wirklich nicht okay.
So
okay,
aber gibt es
nee, wahrscheinlich.
Aber es war letztendlich so.
Es gibt sicher.
Ich glaube, meine letzte Anstellung hat es ja
gelebt.
23 Jahren.
Ich war immer on-off. Also ich war ein bisschen angestellt, dann wieder selbstständig. Viel selbstständig. Mittlerweile ist es, glaube ich, so ein bisschen 50-50. Und ich bin sehr dankbar für das Projekt, das ich machen konnte als Angestellte. Aber das ist jetzt vorbei und beziehungsweise gebaut. Und ich baue so gerne Dinge. Also ich baue so gerne auf und experimentiere und mache sehr gerne sehr viele Fehler. Also die tun zwar weh, aber irgendwie ist es auch geil. Also irgendwie hat es was.
Aber genau deswegen bist du ja irgendwie in der perfekten Position, jetzt da in diesen Podcast, also diesen Podcast zu joinen. Ja. Weil im Endeffekt haben wir den ja genau deswegen gestartet, Iris und ich, um uns in Wirklichkeit fast ein bisschen exhibitionistisch nach außen zu öffnen und Menschen einzuladen, zuzuhören, wie wir wirklich mit überhaupt fast keinem Wissen versuchen, so ein Business aufzubauen.
Genau. Und nicht nur keinem Wissen, sondern auch so eine seltsamen Einstellung zum 100%. Business. Das muss man auch dazu sagen. Also so eine Hassliebe zum Geld machen.
Business war für mich nur für Leute, die gierig sind.
Ja.
Das war bei mir auch so. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so.
Ja, aber was ist jetzt passiert? Sind wir gierig?
Nein, aber wir müssen davon leben. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass da irgendwie ein bisschen Cash reinkommt. Und dann beschäftigt man sich ja so viel mit diesen ganzen Business-Dudes und Dudettes und versucht irgendwie so das perfekte Rezept zu finden, wie es geht. Und ich sträube mich ja auch immer so sehr dagegen, diese this is how you bla 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 in three steps und 1000 million dollars in a year und was weiß ich was. ich fand das immer ganz, ganz schrecklich. Mittlerweile habe ich so einen richtig guten Filter entwickelt, wo ich dann sage, okay, ich ziehe mir das trotzdem rein, weil vielleicht sind ja hier ein, zwei oder drei Tipps, die ich mal ausprobieren kann, damit das läuft, weil ich glaube, also ich glaube nicht, ich weiß, dass das nicht geht, ohne irgendwie ein bisschen Business-Denken.
Und wir sind dafür da, dass sich die Leute nicht all diese Dudes und Dudettes reinziehen müssen. Mhm. Das dürfen sie natürlich, aber wir filtern das runter. Wir schauen das und hören das für euch an. Und dann könnt ihr das durch unsere Hirne gefiltert von uns anhören.
Das ist gut. Also oder? Das heißt,
ist das ein Plan für Business What the Fuck?
Im Endeffekt sind wir ein Informationsbüro. Das euch genau die Moment. Informationen zubereitet, die wir wollen, die ihr in euer Ohr bekommt. Also so irgendwie.
Aber ich finde es tatsächlich, ich hätte nämlich schon zwei Vorschläge für Podcast-Episoden. Das eine ist, die peinlichsten Business-Dudes, die man sich jemals reingezogen hat.
Das ist, Entschuldigung, es gibt diesen...
Nicht, darf man da lässt schon verraten.
Der ist aber Ding, der ist riesig.
Ja, ich weiß und der macht das bestimmt, also er macht ja ein Business draus.
Aber jedenfalls wäre mein Vorschlag für eine Episode, jede Person bringt die peinlichste Business-Person mit, von der man vielleicht auch was gelernt hat.
Peinlich ist aber jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig, weil natürlich dieser seiner Aufmachung, nein, das müssen wir nicht rausschneiden, absolut ehrlich, der ist ja jetzt, wenn es zu Geschäftsgebaren geht, zu diesen harten Zahlen, Fakten, ist der komplett andere, der lebt in einem anderen Universum. Absolut. Also der macht es so ohne Ende Kohle.
Aber wir müssen da nicht jetzt drüber diskutieren, sondern mein Vorschlag wäre das in einer zukünftigen. Ich bin schon so begeistert
von einer Vorschlag.
Super. Und wir können dann diskutieren, auf welcher Peinlichkeitsstufe sich diese Person befindet. Und vielleicht ist das Ding, von der man was gelernt hat.
Und vielleicht sind
ja
wir die Peinlichen.
Von voll vielen Leuten was lernen.
Das ist es nämlich, weil wann ist es peinlich? Ja. Weil letztendlich ist es ja, was ich an der Idee Business What the Fuck so toll finde, weshalb ich auch sehr gerne hier bin, ist, dass man sagt, okay, wie geht es einem eigentlich, wenn man so ein Business macht? Und das Wort Business ist schon so komisch manchmal. Mhm. Also wenn man das so im Mund hat, ist es so, ey, ich mach für Business. Wenn man selbstständig ist und davon leben möchte und vielleicht sogar ein Team davon finanzieren möchte und muss, wie weit muss man aus der eigenen Komfortzone gehen und alles, was aus der Komfortzone rausgeht, ist erst einmal peinlich oder cringe oder wie auch immer man das nennen will. Aber man muss sich irgendwie raustrauen und dann auch gucken, okay, man muss über die eigene Peinlichkeit hinwegsehen. So. Und warum der Podcast, glaube ich, richtig gut ist, ist für Leute, die alleine sind und wenig Leute zum Austausch haben, dass man weiß, man ist nicht alleine mit dem ganzen Scheiß.
Ja, weil man natürlich von außen auf Leute blickt und immer glaubt, jeder hat alles verstanden. Das ist eh so reoccurring Theme in diesem Podcast. Nur so als Side Note, früher habe ich es immer ganz furchtbar gefunden, wenn Leute englische Wörter reingestreut haben. Das ist auch sowas peinlich. Apropos peinlich. Aber man blickt von außen auf Leute, wie schaut ihnen zu und da ist immer so viel Projektion dabei. Und in Wirklichkeit, um das geht es ja hier die ganze Zeit, alle kochen mit Wasser und natürlich liegt auch diese Person in der Nacht dann manchmal schlaflos im Bett und denkt drüber nach, was alles nicht funktioniert. Und natürlich gibt es 100.000 Dinge, die wahrscheinlich gefühlt bei dieser Person im Geschäftsleben überhaupt nicht funktionieren. Und wir haben halt schon verstanden, tatsächlich, das ist, was wir verstanden haben, man muss darüber reden. Also irgendwie ist für mich Selbstständigkeit als sowas wie, das braucht eine gewisse Form von Psychohygiene, die das begleitet, weil sonst kann das gar nicht funktionieren. Ich habe einen Dude in meinem Gym, den ich sehr gern mag, schöne Grüße, wenn er das hört. Ich glaube, der geht da ziemlich alleine durch. Und deswegen jammert er im Gym immer drüber, was nicht funktioniert. Und letztens habe ich mir gedacht, aha, okay, ich verstehe das auch, dass er diesen Raum dann dazu nutzen muss, weil er anscheinend er hat keinen anderen Raum. Und er weiß einfach, dass in diesem Raum dann voll viele Selbstständige sind, weil meistens, es gibt ja so Häufungen in solchen eher, weiß nicht, keine Ahnung warum.
Die Frage ist, ist das der richtige Raum, um zu
jammern? Nein, überhaupt nicht. Jeder ist
aber es ist total normal, dass man irgendwie irgendein Ventil braucht. Also das ist essentiell.
Ich bin leider hängen geblieben auf meinem zweiten Vorschlag und ich habe ihn tatsächlich schon wieder vergessen.
Ist gut, dass du zurückgehst. Als erste peinlich.
Der erste peinliche Business-Inspiration mitnehmen.
Ja.
Das zweite habe ich vergessen, es fällt mir vielleicht wieder ein.
Das kommt wieder.
Aber die Idee von Business What the Fuck ist, dass wir, ich weiß nicht, ob das wirklich abwechselnd sein wird, aber dass wir auch immer wieder Leute einladen hierhin, vielleicht sogar auch den Dude aus deinem Fitnessstudio, aber andere Leute, die, von denen wir vielleicht glauben, dass sie irgendwas besser verstanden haben als wir, von denen wir gerne was lernen würden. Und dann aber uns immer wieder zu dritt treffen, um über Dinge zu sprechen, die uns beschäftigen, aktuell.
Ich habe einen Vorschlag für eine Folge.
Sag.
Unsere schlimmsten Arbeitsstellen. Weil es geht ja darum, es geht ja darum, irgendwie zu verstehen, warum sind wir so erpicht drauf, selbstständig zu sein. Weil wir alle aus so einem Bereich kommen, wo monetäre Sachen sind ja, das war ja nicht der ausschlaggebende Grund. Also Nein. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mehr Geld zu verdienen, sondern ich habe diesen Drang gehabt, einfach keinen viel mehr Agency in mein Leben zu bringen damit. Weil ich mir gedacht habe, okay, ich gehe halt 8 Stunden am Tag arbeiten, manchmal sogar mehr. Und in diesen 8 bis 10 Stunden, so wie das bei mir früher war und bei uns allen, behaupte ich jetzt einfach, hat man immer das Gefühl gehabt, man rennt irgendwo an oder man wird nicht ernst genommen oder man macht irgendwas, das tatsächlich, und das ist jetzt wieder so ein riesengroßes Selbstoptimierungsding, sowas auszusprechen, wo man wirklich das Gefühl hat, man kann sich nicht entwickeln. Und für mich ist das Leben dann doch, egal in welchem Bereich, davon geprägt, dass man sich weiterentwickelt.
Das ist das ist mein größter Treiber tatsächlich. Also wir können eigentlich kurz darauf einsteigen, weil ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt wieder back to Selbstständigkeit.
Wir haben tolle Projekte. Was du eigentlich machst in deiner Selbstständigkeit?
Ich mache den Wiener Flaneur eben. Mhm. Mhm. Und ich berate Medien-Startups oder Personen, die ein Medium gründen möchten. Ich helfe denen da durch den ganzen Sumpf an Aufgaben und vor allem auch an Dingen, die so im Kopf herumschwirren und auch vor allem, gerade wenn man aus dem Journalismus oder aus dem kreativen Bereich kommt, dass man dann irgendwie anfängt, an Geld zu denken, weil man muss sich ja selber irgendwie die Miete zahlen können und ein Team vielleicht irgendwie aufbauen, dass man dann so diese Aversion Geld gegenüber irgendwie ein bisschen los wird oder da einen Umgang findet. Darum geht es eigentlich. Aber das kommt dann jetzt so in den nächsten Wochen.
Aber mich interessiert jetzt, du wolltest gerade drüber reden, was es eigentlich ist, wenn du sagst, dass du jetzt aus dem Angestelltenverhältnis in die Selbstständigkeit kommst.
Ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
Nein, das ist alles gut. Aber das ist, glaube ich, das, was uns eint. Also für mich ist dieser Systemrahmen irgendwann mal einschränkend und man ist abhängig von dem, was andere wollen und kann sich selber nicht weiterentwickeln und ich habe immer Hummeln im Arsch und ich muss eine Idee, die ich habe, die will ich gerne auch machen. Ich verstehe schon, dass es einen Rahmen gibt und geben muss, aber dann suche ich mir halt einen anderen Rahmen und einen eigenen. Und jetzt bin ich wieder so weit, dass ich eben im eigenen Rahmen weitermachen will und oder muss, weil der Drang einfach so stark ist. Geld muss kommen, damit ich das machen kann. Also das ist ja dann sozusagen die eigene Freiheit. Und was mein großes Problem ist, zu lange angestellt sein, ist, dass man so fremdbestimmt wird manchmal. Also man kann die tollsten ArbeitgeberInnen haben, trotzdem ist man ja in einem System und trotzdem ist man fremdbestimmt. Und irgendwie manchmal wird man dann so durch so einen Kalender gejagt, wo man dann merkt nach 2 Monaten, was davon habe ich gerade irgendwie aktiv gesteuert. Nix. So. Mhm. Und das war für mich dann irgendwann mal auch so ein Punkt und mehrmals in der Vergangenheit auch irgendwie so, ich verliere gerade die Kontrolle über das, was ich machen will. Mhm. Ich weiß nicht, ob es.
Bei mir war das so ein Aha-Effekt, so aber eher in der Nachschau. Da muss man sagen, das war jetzt gar nicht die vorderste Motivation, mich selbstständig zu machen, sondern in der Nachschau ist es für mich extrem fast erschreckend zu sehen, wie sehr ich mein Selbstbewusstsein verloren habe in Angestelltenverhältnissen. Also es ist immer so, man kriegt dann eine neue Stelle, das ist extrem herausfordernd, aufregend. Dann fängt man dort an und dann arbeitet man sie ein und dann wird man auch, kommt darauf an, was man macht. Hoffentlich wird man dann ernst genommen und Leute unterstützen dich und geben dir Ressourcen, um was zu lernen, das du vorher so noch nie gemacht hast. Und dann kommt aber der Punkt und der fängt dann meistens so bei 2, 3 Jahren an, dass das Ding dann plötzlich kippt. Plötzlich kannst du alles, was du machst. Du bist in einer Routine drinnen, die jeden Tag dieselbe ist. Du kennst die Abläufe, die Leute nehmen dich auch für total selbstverständlich wahr. Also da gibt es immer diese Appreciation, wie am Anfang, ist einfach weg. Und dann passiert was psychologisch extrem Interessantes in mir, ist das immer passiert, dass ich dann plötzlich das Gefühl gehabt habe, ja, ich kann nur das machen, was ich gerade mache. Also meine Qualitäten, die vorher irgendwie das Gefühl gehabt habe zu haben, reduzieren sie komplett auf die Tätigkeit meines derzeitigen Berufs.
Es ist total spannend. Man wird zu dem, was man tagtäglich macht.
Man glaubt, das zu tun. Weil die Qualitäten sind ja immer nur da.
Natürlich.
Und du hast ja sogar welche dazu entwickelt.
Aber du hast ja, dadurch, dass du dann ja 24-7 oder, keine Ahnung, 9-to-5, ne, das gemacht hast, dachtest du dann, dass das dein Rahmen ist, dein Talentrahmen oder wie auch immer man das nennen will. Dabei ist er ja so viel weiter und so viel breiter und dann vergisst man dann auch irgendwie, was man eigentlich noch alles machen wollte oder was man eigentlich noch alles kann und was in einem so drinsteckt.
Und vergessen ist vielleicht eher, für mich ist es so, wie, da habe ich Selbstbewusstsein und da habe ich kein Selbstbewusstsein. Also ich habe schon die Vermutung, dass
ich... Selbstbewusstsein oder ist es dann Langeweile?
Für mich war das extrem, hat das mit Selbstbewusstsein zu tun gehabt, wie zum Beispiel, man hat einen gewissen Aufgabenbereich, in dem fühlt man sich wohl und dann aber so bei dem Gedanken zum Beispiel, machen wir hypothetisch oder was bei mir der Fall war, in der Folge wird das dann besprochen werden, in der Berufsfolge, ich war halt in Firmen, die Konkurs gegangen sind. Also wo tatsächlich so, jetzt ist die
Insolvenz. Hast du das mit dem Scheitern, dann hast du dich mit diesem Scheitern auch identifiziert?
Nein, aber du musst dich dann plötzlich damit auseinandersetzen, ja, aber was kann ich eigentlich? Also ich weiß, ich brauche jetzt einen neuen Job. Und du hast so diese Zeitline. Du darfst nämlich in der Zeit dass der Insolvenz in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, nicht kündigen, weil sonst verlierst du deine Ansprüche auf dein Gehalt. Das heißt, du musst weiterarbeiten, ohne Gehalt zu beziehen, damit du dann später aus diesem Insolvenzfonds entschädigt wirst. Mhm. Weil wenn du vorher kündigst, das ist halt rechtlich quasi, gibst du das auf. So. Und dann hast du diese Zeit, wo du drüber reflektieren musst, ja, was kann ich eigentlich? Also ich muss mir jetzt bewerben gehen. Aber was ist es eigentlich, was ich kann? Und natürlich in diesem ganzen Blumenstrauß von Qualitäten, die wir als Menschen besitzen und voll viele haben, die vielleicht komplett unentdeckt sind, reduzierst du die aber nur auf die paar Blumen, wo du das Gefühl hast, du hast schon die Bestätigung, die sind schon mal gewässert worden oder so, um bei dieser Blumenmetapher zu bleiben. Mhm. Aber in Wirklichkeit,
das ist eine sehr schöne Metapher.
Aber in Wirklichkeit verlierst du den ganzen Strauß. Mhm. Also weil du bist ja viel mehr. Und bei mir ist das dann eher so weniger vergessen. Es ist eben, um da zurückzukommen, ein Selbstbewusstsein, irgendwie das überhaupt wahrnehmen zu können.
Ja. Das Gute im Selbstständigsein ist ja, dass du gar nie in diese Situation kommen kannst, weil du musst das einfach machen. Du wirst ja gezwungen dazu, dass du alles
100%.
Machst.
100%.
Und deswegen gibt es ja gar keine Option dazu. Nein. Also wenn du es nicht machst, dann macht es halt niemand. Und dann kannst halt nicht selbstständig sein und deswegen ist die Selbstständigkeit, glaube ich, auch so diese Herausforderung an sich. Also ich verstehe, warum Selbstständigkeit so viel verbunden wird mit Selbstoptimierung oder Selbstentwicklung, weil du einfach permanent gezwungen wirst dazu,
du musst
Dinge zu tun, die du halt
Zeit.
Noch nie gemacht hast und du musst das einfach machen und sonst geht's
auch Dinge, die du total schlimm findest.
Aber umgekehrt wirst du halt dadurch permanent gefordert, zu verstehen, dass du alles tun kannst.
Ja, und man wird halt konditioniert
also
drauf, dass
das
du es tun musst. Das ist auch sowas. Es ist so Konditionierung von ich kann das nicht wegschieben, jemand anderem geben. Also das ist
ja, oder ich könnte es, aber dafür verdiene ich noch zu wenig Geld und kann es mir einfach nicht leisten. Also an dem Punkt ist man ja auf jeden Fall am Anfang sowieso. Und ich habe festgestellt, ich habe gerade im letzten Jahr, ich habe immer selbstständig gearbeitet neben dem Job. Und ich habe so, gerade letztes Jahr habe ich festgestellt, es gibt in Bezug auf finanzielle Geschichten und zwar mit, es geht konkret um den Umgang mit Behörden. Mhm. Ich habe irgendwo ein Familientrauma, das ich geerbt habe. Ich hasse es. Mhm. Ich hasse diese Briefe schon allein, wie die aussehen, dieser Ton, keine Ahnung. Und dieses Unbehagen in mir drin war so stark, es war unproportional zu dem. Es war einfach nur eine Benachrichtigung vom Finanzamt wegen irgendwas. Also einfach nur so, hallo, das und das ist los. Also es war nichts los. Trotzdem waren da irgendwelche Ängste da oder wie auch immer. Es haben ganz viele Migrantenkinder oder ganz viele Personen irgendwie, die aus Arbeiterfamilien kommen oder wie auch immer, die sowas mit sich herumschleppen. Ich gehe jetzt gerade voll deep, weil ich habe dann einfach Therapie gemacht und ich habe gesagt, hörst du, ich habe da eine unproportionale Reaktion da drauf. Was für ein Film geht da eigentlich? Und die Therapeutin hat mir dann erzählt, so ja, erinnern Sie sich mal zurück, bla bla, wann sind Sie eigentlich, wo sind negative Konnotationen irgendwie aufgetaucht, wie auch immer. Ich so, ja okay, meine Mama, die hat da Panik irgendwie, die hat das nie, war halt irgendwie nie mit solchen Dingen wirklich konfrontiert. Mein Vater hat sich um solche Dinge gekümmert und dann habe ich gemerkt, ich so, ah okay, ich habe die Reaktion von meiner Mutter übernommen und unkontrolliert einfach da sein lassen. Irgendwann mal habe ich dann diese Kontrolle im letzten Jahr eben gewonnen und seitdem ist das überhaupt gar kein Thema mehr. Aber man wird immer wieder in solche Situationen gebracht, wo man merkt, scheiße, ich bin jetzt gerade, ich verliere die Kontrolle, ich habe irgendwie Angst vor Dingen, die total absurd sind. Und das geht durch alles Mögliche irgendwie. Alles. Kunden anrufen, in die Kamera gucken, alles Mögliche. Und sich dem zu stellen, ich glaube, das ist so, das ist etwas, worüber wir, glaube ich, immer wieder hier reden werden.
Und sie dabei wohlzufühlen, also in einem gewissen Rahmen. So diese
dran zu gewöhnen, immer muss sich dran gewöhnen, dass es immer wieder kommt. Wohlfühlen, aber, weiß ich nicht.
Ja, wohlfühlen im Sinne von, dass diese Ängste immer wieder kommen, finanzielle Ängste oder Finanzamtbriefe, wie man gerade dann kriegt.
Umgang mit den eigenen Ängsten zu finden vielleicht, oder?
Genau, genau. Dass man sie auch irgendwie, man weiß, sie sind immer wieder da und dass es einem nicht irgendwie den Schlaf raubt, weil es kommt immer irgendwas.
Und im Endeffekt könnte man es dann wieder so sehen, total banal, aufgrund der Tatsache, dass diese Dinge halt automatisch immer wieder passieren, weil sie part of the game sind, gibt es diesen Gewöhnungseffekt an diese Dinge. Also es ist wie sicher. So ein Gym für Angstmanagement, die Selbstständigkeit in einer gewissen
Den
Weise.
Angstmuskel runtertrainieren.
Let's go!
Auf jeden Fall. Aber das ist, ich glaube, das wird in jeder Folge von Business Rose.
Ja, eben, das ist, ich glaube, das ist so der so Kern von allen.
Ganz ehrlich, wie wir angefangen haben vor einem Jahr, jetzt über einem Jahr, und am Anfang haben wir jetzt nur drüber geredet, wir haben so einen großen Stress, weil wir haben so viele Projekte und es war furchtbar. Und unsere Angstnebel, kann ich mich erinnern, whatever. Und dann irgendwie war das dann so, ab Folge 5, 6, 7 haben wir dann gemerkt, scheiße, das kommt immer wieder.
Wir können nicht jede Folge
da jetzt herumjammern und so. Und dann habe ich aber Feedback gekriegt von Menschen. Ich habe von meinem Bruder Feedback gekriegt und dann von der Freundin von meinem Bruder, liebe Eva, ich hoffe, du hörst uns zu und so. Und Leute haben mir voll das nette Feedback gegeben, dass das cool ist. Einfach jemandem zuzuhören. Und dann haben wir gedacht, okay, es hat dann vielleicht schon, ich hoffe, dass es was Heilsames hat, aber natürlich wird es immer und immer wieder kommen, weil wir alle immer wieder diesen dämlichen Stress durchmachen.
Was sind aktuell eure Ängste, wenn wir schon beim Thema sind?
Ja, du kennst das. Wir arbeiten jeden
Sprich sie aus.
Und willst du alle, aber gehen wir eigentlich
eine mit dem Business verknüpfte Angst.
Dass alles, was wir geplant haben, ganz nur ausschließlich auf Fantasie begründet ist.
Das muss man vielleicht erklären.
Das kann man einfach
oder?
So stehen lassen Weiß und das nicht. Nächste Mal.
Dass kann
man
alles, was wir geplant haben, auf reiner Fantasie aufbaut.
Ja. Nein, aber so quasi keine, so. Wir haben jetzt so viel Tatsachen. Uhr, aber heute geht es ja nicht um unsere Projekte. Wobei natürlich.
Nein, doch, Moment, ist, ich wollte gerade unser Magazin irgendwie den Bogen hinlenken.
Aber da wollte ich jetzt, lass uns zuerst die Ängste
Wir müssen gar nicht
da
so viel drüber
machen.
Reden, nur wir haben gerade unser Magazin fertig gemacht. Das sieht man hinten, The Curious Magazine. Das gibt es jetzt überall im Handel oder auf thecuriousmag.com. Oder wir haben ein Buch. Wir haben Leute, die diesen Podcast hören. Und es gibt ja doch einige, die das schon getan haben. Ihr habt ja gehört, wir haben dieses Todsündenbuch gemacht. Das ist alles fertig. Und wir sind super stolz drauf. Extrem stolz drauf. Ich war noch nie auf irgendwas so stolz wie auf diese Dinge.
Ich auch.
Und jetzt sind sie fertig.
Ich wirklich so
ja, aber
ehrlich.
Jetzt sind sie fertig. Und was passiert jetzt? Jetzt plötzlich geht es von der Creation, vom Kreativprozess weg hin zu, ja, und wer kauft den Scheiß jetzt? Also, wie kriege ich den in den Handel? Bla, bla, bla. Und es ist so hart. Und dann denken sie, in meiner Fantasie haben wir gedacht, ja, wir machen die Sachen halt fertig und die sind geil und dann wird es schon irgendwie passieren. Und jetzt kommst du halt drauf, so, wird schon irgendwie passieren, ist halt Fantasie, ist der Brief aus Hogwarts.
Darf ich die kurze Story erzählen von unserem vorletzten Wochenende?
Mach mal.
Wenn wir schon beim Thema Ängste sind. Wir haben ja jetzt einen Vertriebspartner in Deutschland, der diese ganzen Magazine ausliefert an Kioske, an den Thalia, in allen möglichen deutschen, schweizer und österreichischen Städten. Und dieser Vertriebspartner schickt uns am ersten Verkaufswochenende eine E-Mail und in dieser E-Mail
An einem Samstag.
Was war der Titel, was war die Headline?
Erster Sales Report, Curious
erster
Magazine.
Erster Sales Report. Und wir so, ja geil, erster Sales Report. Report, ne? Also Report
erster
heißt,
Sales Report.
Sie berichten darüber, was sie verkauft
und
haben.
Und der erste, das heißt, es gibt mehrere. So, aha, okay, das
genau.
ist der erste.
Das heißt,
erste.
Ihr bekommt mehrere und wahrscheinlich.
Ja, aber dann, wenn du einen ersten Sales Report kriegst, nach 3 Tagen, nachdem das Ding veröffentlicht ist, dann würdest du denken, da steht jetzt drinnen ungefähr, was verkauft worden ist.
Ja, ich würde, also mein, ich bin Ersthörerin von der Story.
Ja.
Ich würde sagen, da steht einfach 0 drin.
Ja, das war unsere Annahme. In all unseren Kalkulationen steht drin, Verkauf am Kiosk null ja. Euro
Einnahmen. Nein, ich glaube, ihr werdet das Ding richtig gut verkaufen, weil es ist wirklich fantastisch. Ja, übrigens, The Curious Magazine.
Okay, okay, weg von der Werbung. Wirklich, wir sind auch selbst sehr stolz drauf und das ist toll. Und dann steht drinnen, in diesen ersten Tagen sind wie viel?
1.382 Stück verkauft worden. Aber nicht nur irgendwie wo, sondern Kiosk Deutschland. Und es ist immer Sales Hochrechnung. Und online Hochrechnung, Hochrechnung, alles mit Hochrechnung und alles super, urviele Dinge, die jetzt nicht erwähnen, ganz viele detaillierte kleine Prozentrechnungen und Hochrechnungen.
Und dann kommt eine Zahl raus,
die ist nicht 1382.
Circa, sondern 1382. So. Und der Andi schreibt mir, und so, niemand kennt uns, irgendjemand sieht das.
Drei Tagen, 15% der Auflage schon verkauft.
Es funktioniert, wir müssen sofort die zweite Nummer machen. Wie geil, endlich sind wir zum richtigen Zeitpunkt.
Ich habe das meiner Freundin erzählt, die uns auch extrem und vor allem mich im letzten Jahr extrem, muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu weinen anfange, so unterstützt hat. Und ich habe das erzählt und habe zum Weinen angefangen.
Ja, total schön.
Ja, und dann, wie geht die Geschichte weiter?
Und dann, also es war halt einfach ein Wochenende auf Wolke 7, weil es war so, fuck, ohne was zu tun funktioniert das Ding, weil es einfach, weil man es versteht, weil so quasi das Produkt, man
hat alles richtig gemacht.
Und wir Leute sehen das und verstehen das.
Und jetzt kommt die...
Am Montag... Und also dann, es war schon kurz, war so, eine, am, so ein Sonntag, Unglaube da drin.
Am Sonntag ist es in mir gewachsen, weil ich gedacht habe, seit drei Tagen ist das Ding im Handel. Seit drei Tagen ist das Ding. 1.382 Stück in drei fucking Tagen.
Wir haben teilweise auch gesehen, wie Leute das in einem Kiosk einordnen, einfach irgendwo, total lieblos.
Aber das ist halt der Problem am Anfang, dass die den Titel noch nicht verstehen. Und das hat mir die Vertriebslady erzählt. Und sie hat gesagt, schauen Sie, das dauert einfach. Also die Leute müssen das lernen und man muss ihnen dann immer wieder sagen, es funktioniert, weil sie sagt, du kannst von der kleinen Kiosk-Mitarbeiterin jetzt nicht erwarten, dass sie jedes fucking Magazin durchblättert.
Die schauen da ja nicht.
Aber long story short,
wir rufen an am Montag.
Montag in der Früh.
Also kann das wirklich sein? Die sagen, nein, das sind alles und sie Hochrechnungszahlen.
Und sie sagt, es tut mir so leid. Aber das ist unsere Annahme, es ist unsere konservative Annahme, für den Totalverkauf in drei Monaten. Du.
Aber der Witz niemand weiß, wie viel tatsächlich verkauft worden sind.
Ja.
Wenn insgesamt 15% verkauft werden, auch super. Jetzt,
ich kann die Facts droppen. Ich kann den Fact dazu droppen. Wenn du einen guten Titel hast, dann verkaufst du um die 50% der Auflage, dann hast du einen super Titel. Also Leute, weil die Leute warten drauf, gehen hin, Zeitwissen ist raus, das hole ich mir. Ja. Ein Spezialtitel vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Der Durchschnitt verkauft so 30%, 35%. Und deswegen war von mir am Anfang schon ganz klar, deswegen haben wir mit null kalkuliert, 0 Euro Einnahmen, weil du musst die Leute dann auch noch zahlen, die das vertreiben. Weil wir gedacht haben, okay, wie viel werden wir verkaufen halt? 10%, 15%, weil wir sind ja Ersttitel.
Abwarten. Aber diese Hochrechnungen, das habe ich mir gedacht, weil ich meine, wie können die jetzt schon so genaue Zahlen haben an einem Wochenende?
Willst du wissen, wie mein Hirn funktioniert in dem Moment, wo ich glaube, du bestimmt? Ja, ich dachte, sicher, die ziehen das ja über, du hast ja den Barcode, das ist ja alles,
erfasst. Das wäre halt das.
Und dann hast du so wie mit Nielsen Study, früher beim Fernsehen, weiß ich nicht, ob sie das machen, du hast so deine ganz normal wie bei Hochrechnungen für Wahlen. Ich bin mal gescheiterter Politikwissenschaftler, sitzt da einer. Das heißt, du hast deine Sprengel, wo du weißt, dass die einfach durchschnittlich kaufen und dann nimmst du die Daten her und rechnest sie hoch auf den Bund oder so. Und dann habe ich gedacht, ja, sicher, klar. Also so funktioniert das Hirn. Dann haben wir gedacht, ja sicher, die können das machen. Und am Sonntag haben wir gedacht,
also der Punkt ist, wir wissen einfach nichts. Also wir haben keine Zahlen. Wir haben jetzt auch keine schlechten Zahlen. Wir haben einfach keine Zahlen. Wir wissen einfach nichts.
Es ist nicht gut, nicht schlecht. Ihr habt einfach gar keine Zahlen.
Genau, aber wir hatten dieses eine Wochenende, an dem wir geglaubt haben, dass es wirklich gut aussieht.
Ja. Aber dann wisst ihr, wie ihr euch fühlen werdet, wenn ihr diese Zahlen habt. Genau,
und gleichzeitig kriegen wir eigentlich von, finde ich, relativ vielen Leuten auf Instagram einfach irgendwelche Leute, die unsere Ads sehen und auf unser Magazin stoßen, auf einmal so total überschwänglich positive Nachrichten, Kommentare, Dinge, wo ich nie geglaubt hätte, dass irgendjemand sich bemüßigt fühlt, das zu schreiben. Es ist wunderschön. Aber dieses Wochenende hat natürlich dann im Nachhinein ausgelöst, so eben so ein
Down gehabt.
Was ist unsere Angst, Dienstag. Ist, dass das halt einfach...
Back to reality.
Ja.
Montag, Dienstag waren wir dann schon so weit, so okay, wir müssen uns das Jahr anschauen, schauen, wie viel wir da machen können. Und, wie, und dann müssen wir halt komplett ehrlich wieder Bestandsaufnahme machen. Ist das finanziell tragbar? Mhm. Oder vielleicht machen wir den Reverse Alex, ne? Und gehen in die Gleitteilzeit.
Teilgleitzeit.
Reverse Alex. Yeah. Und das, ich hab das dann aber nur zu Iris gesagt. Alter, die Ola, die geht jetzt all in.
Ich gehe gerade raus
geht
und springe ins... Man ich weiß noch nicht sagen, mal, wie dieses... Doch, ich habe eine Ahnung,
und du hast
wie das Wasser aussieht.
Du hast ein super Produkt auch. Also weißt du, man sieht ja bei anderen die Qualitäten und die Stärken, weil du hast quasi, der Flaneur ist auf Wien spezifisch.
Ja, er ist ja auch ausgetestet. Ich mache das ja seit 6 Jahren. Mit dem Otterkringer Flaneur habe ich ja begonnen, also ganz, ganz mini, getestet, dann kam die Pandemie, solche Dinge kommen dann halt auch. Und ich hatte so viele Momente, wo ich dann auch irgendwie heulen musste, verzweifelt war, irgendwie kurz vor Schluss und so, ich schmeiß das hin. Ich bin sehr froh, dass ich das durchgehalten habe und jetzt mit dem ausgebauten Flaneur, dem Wiener Flaneur, weitermachen kann. Ich freue mich auf alles, was kommt. Aber es ist ja, ich hatte ja gesagt, irgendwie, ich bin so eine On-Off- Selbstständige, zumindest zu 100%. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich halbwegs gut vorbereitet bin auf das, was kommt. Also so gut war ich noch nie vorbereitet. Mhm. Und ich bin viel blauäugiger an diese ganze Sache rangegangen. Und diese Momente, ich will das nämlich jetzt nicht verpassen, irgendwie, wo ihr sagt, okay, ihr habt vor Freude geweint oder es kommen dann halt die Emotionen so hoch und man freut sich extrem und
ist
stolz.
Ist abgefallen.
Und dann ist man so, boah, geil, das funktioniert. Und wir haben uns nicht umsonst gequält.
Endlich.
Ihr habt gesagt,
endlich.
Und dann. Und diese Momente tragen einen ja auch immer wieder. Mein Moment war Anfang des Jahres, dass bei mir einfach so diese vorgeplanten Dinge, die jetzt in diese, ich weiß nicht, ich sage auch immer, ich bin in der 17. Pubertät, weil irgendwie auch diese Gemütszustände, die scheinen sich nicht zu ändern oder immer wieder zu kommen. Und meine jetzt, ich weiß nicht, wie vierte voll selbstständige Phase ist so gut aufgestellt, dass ich finanziell Cashflow-Rechnung, Forecast-technisch irgendwie weiß, was kommt. Also auch wenn eine Sache schief geht, dann habe ich immer noch ein Backup und Backup. Und da. Es kann immer noch alles schief gehen, keine Ahnung. Ich muss gesund bleiben. Aber grundsätzlich ist es geil. Und dann dieses Dranbleiben und dieses Erfolge feiern ist, man sagt immer so, feier deine Erfolge. Ich habe einen Erfolg gehabt, dass ich endlich mal eine Förderung gekriegt habe, für die ich mich sehr oft beworben habe, oft abgelehnt worden bin. Da habe ich mich sehr ich war enttäuscht, geärgert und so, ich bin doch genial, warum sehen die das nicht? Und dann habe ich mir die Anträge angeguckt und so, so toll war es jetzt vielleicht auch nicht, oder ich habe mich verpitcht. Jetzt hat es endlich funktioniert, das heißt, dieser finanzielle Puffer ist irgendwo so ein bisschen realistischer und auch das war so ein Moment, wo ich dachte so, boah, 6 Jahre durchgehen durch diesen ganzen Scheiß und immer dranbleiben und auf einmal gehen diese Dinge auf. Wie geil ist das? Mhm. 3 Sekunden später, okay, fuck, jetzt muss ich das alles umsetzen. Mhm. Und jetzt geht's weiter.
Ja, 100%.
Also meine Freundin hat ganz genau,
ich weiß ganz genau, wie
sie
das anfühlt.
Genau. Meine Mama angerufen und dann schon erzählt, und wie sehr ich auf die Förderung gekriegt. Und sie so, ja toll, wow, und oh, super und schön. Und ich so, ja, aber jetzt muss ich das und das und das. Und schon im nächsten Projekt, also schon in der Umsetzung drin. Also man muss sich diese Momente gönnen.
Das heißt,
schön, dass ihr ein gutes Wochenende hattet wenigstens.
Finde ich auch.
Stell dir vor, ihr hättet am Montag diesen Brief oder diese E-Mail bekommen, dann hättet ihr gleich angerufen.
Ja, aber ich sag jetzt eines.
Wir müssen da gar nicht zurück.
Ich sag dann, ich muss da nicht zurück. Das Einzige, was ich gern habe, ist realistische Gemütshaltungen. In Wirklichkeit, keine Ahnung, ich suche gerade irgendein Wort mit Gemüt.
Das ist so wie mit der Teilgleitzeit.
Genau, das ausdrückt, dass ich diese Höhen und Tiefen gar nicht mehr mag. Ich mag das gern, wenn ich einfach weiß, wo wir dran sind und dann akzeptierst du das, super stoisch in Wirklichkeit, man akzeptiert es und geht einfach weiter. Ich mag diese künstliche Aufregung.
Ne? Du kannst den Wind nicht ändern, du kannst nur die Segel anders setzen.
Genau so. Ich setze gerade die Segel anders.
In diesem Sinne würde ich sagen, das war's mit der ersten Folge von Business What the Fuck.
Könnt ewig weiter quatschen.
Im Dreier, nicht das war nicht die erste, aber die erste im neuen.
Schau,
die Uhr piepst und sagt, wir sollen jetzt aufhören hier.
Es ist
wir hören uns einfach nächste Woche wieder.
Ja,
ja, voll.
Wir versuchen tatsächlich regelmäßig zu sein.
Nein, wir sind regelmäßig.
In zwei Wochen Takt, das ist der Plan, ne? Nicht einwöchentlich.
Das Beste wäre natürlich wöchentlich, aber naja, können wir das sehen. Aber wie geht's denn weiter? Wir haben eigentlich den Plan, wenn wir regelmäßig erscheinen wollen, dass wir die Folgen tatsächlich versuchen, auf eine halbe Stunde zu kürzen. Und es wird auch Folgen geben, wo wir einfach drüber reden, was jetzt gerade businessmäßig in dieser Welt passiert ist. Aber im Sinne von, das uns auch betrifft. Wir haben heute schon darüber geredet, ich würde zum Beispiel gerne eine Folge zu Datensicherheit und Hoheit machen. Hört sich total schlampig.
Nein, das ist super spannend, das machen wir.
Ja, weil was
sicher machen wir das. Vielleicht machen wir das als nächstes gleich. Mhm.
Das heißt also, wir bringen Cringe-Business Content mit.
Ja.
Von anderen Leuten, wobei es dann immer die Frage ist, ob wir die sind, die cringe sind, was auch okay ist. Dann gibt's, hast du mal gemacht?
Ja.
Finde ich gut.
Ich hätte gern Challenges, wo wir die Dinge, die Leute empfehlen, tatsächlich ausprobieren.
Oh, ja, cool, super. Ja,
ja, ja. Ja. Perfekt,
also so eine Person haut sich immer rein in irgendeinen Businessplan, den jemand schreibt oder irgendeine Social-Media-Strategie, die jemand verkauft.
Na, ich probiere jetzt gerade aus mit Steady. Du hast mir das empfohlen.
Diese Steady Academy.
Die Steady Academy, und da geht es gerade darum, wie setzen wir ein Newsletter auf. Also Disclaimer, unsere Beispiele sind halt alle aus unserer Wirklichkeit, das heißt, wir machen alle Medien, aber ich hoffe auch, dass viele Dinge dabei sind, das sage ich immer, weil ich war ja Werkzeugmacher. Das heißt, ich kenne auch viele Leute, die Handwerkerinnen sind und versuchen, sie selbstständig zu machen.
Naja, du hast ein E-Mail-Marketing ist...
Das stimmt total.
Übersetzbar.
Aber da wollte ich gar nicht hin, wo wir jetzt nichts mehr verfluffen, sondern...
Ich würde sagen, wir beenden die erste Folge.
Genau.
Wir freuen uns auf die nächste.
Ich probiere gerade aus, was sind die besten Tipps, um E-Mail-Adressen zu sammeln, zum Beispiel.
Genau, aber da können wir Challenges draus machen und darüber berichten. Und wir versuchen, hier ein Ende zu finden und
tun das
so
jetzt.
Hart es ist, Tschüss zu sagen. Okay. Tschüss zu sagen. Tschüss.
Schönen Sonntag, also sagen wir auch immer.
Schön,
tschüss, ciao. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass ihr auf Rack drückt habt.
Yeah.